Heute haben wir einen Gast zugeschaltet. Jens Wawacek erzählt uns heute von seiner großen Leidenschaft zum Hitchcock-Universum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsbücher. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Jens Wawacek. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Und das kam zustande, da Sie ja schon einmal in unserer Lesungsreihe Friedberg lässt lesen da waren und da die Vögel vorgetragen haben. Und ich war so begeistert, dass ich danach nochmal gemeinsam mit meiner Chefin eben überlegt habe, ob Sie in den Podcast kommen möchten. Und Sie haben freundlicherweise zugesagt, das ist sehr schön. Ja, Sie sind unterwegs quasi mit dem Thema Hitchcock. Das ist so die große Überschrift mit vielen, was Sie jetzt aktuell machen und eben auch mit dem Buch How to Hitchcock. Ja, wie kam es dazu?
Zu meiner Hitchcock-Leidenschaft?
Ja, genau.
Die ist also schon sehr alt. Ich habe meinen ersten Hitchcock-Film gesehen, da war ich ungefähr 12. Oder ich war nicht nur ungefähr 12, ich war 12 und sah ihn gemeinsam mit meinen Eltern auf dem obligatorischen Sofa vor dem Fernseher. Das war der Film bei Anruf Mord. Und mit diesem Film bin ich sozusagen ins Hitchcock-Universum eingetaucht. Ich war natürlich völlig unvorbereitet und ich glaube, meine Eltern haben, obwohl der Titel ja schon einiges vermuten lässt, nicht so genau gewusst, was da am Samstagabend über den Bildschirm flackert. Da gibt es eine Szene, die sehr berühmt ist, in der Grace Kelly, die Hauptdarstellerin, fast umgebracht wird. Sie steht am Telefon, fragt in das Telefon hinein, hallo, 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 niemand antwortet. Hinter ihr sehen wir, wie sich der Attentäter quasi vor ihr aufbaut, beziehungsweise hinter ihr aufbaut, mit einem Seidenschal bewaffnet, um sie zu erwürgen. Und in diesem Kampf, der darauf entsteht, ändern sich sozusagen die Machtverhältnisse. Sie ermordet ihren Mörder und diese Szene ist wahnsinnig spannend gedreht, in typischer Hitchcock-Manier, mit einer sehr ausgeklügelten Kamerafahrt, die sich langsam um dieses Personenpaar sozusagen bewegt, ich vergleiche das gerne mit einer langsam heranschleichenden Kobra, die ihr Opfer umschlängelt. Diese Szene hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und natürlich dann der ganze Film und diese ganze eigene Hitchcock-Ästhetik, die so ein bisschen mehr an Albträume erinnert als an Realität. Er war ja kein naturalistischer Regisseur, sondern eher einer, der unsere Träume angefixt hat. Und seitdem war dieser Name Hitchcock in meinem Kopf und in meinem Herzen und in meinem Bauch gepflanzt. Und wo ich nur konnte in den nächsten Jahren, das war Mitte der 70er Jahre noch relativ schwierig, habe ich alles, was ich so über Hitchcock bekommen konnte, teilweise auch englische Bücher von einem netten Buchhändler in der Innenstadt, habe ich mir zugelegt und mir teilweise ja nur die Bilder angesehen, weil damals sprach ich noch kein Englisch. Und nun bin ich ja schon ein paar Jahrzehnte älter. Meine Hitchcock-Bibliothek ist stetig gewachsen. Vor allen Dingen habe ich mir natürlich im Laufe der Jahre alle Hitchcock-Filme mehrfach angesehen und sehe sie mir immer wieder mit großer Begeisterung an. Hitchcock ist für mich wie ein Fass ohne Boden, weil man immer wieder, wie bei allen guten Dingen in Literatur, in Musik, in Malerei, immer wieder neue Ebenen entdeckt, weil man selbst immer mit einem anderen Blick auf etwas schaut. Und wenn etwas Substanz hat, wie bei einem guten Film von Hitchcock, dann finde ich, lebt dieses Werk mit einem mit. Das verändert sich mit einem. Und ich entdecke heute in einem Film wie bei Anruf Mord, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ganz andere Dinge als mit 12. Mit 12 hat mich vor allen Dingen dieser Krimi gefesselt. Und alles andere habe ich so vielleicht intuitiv ein bisschen aufgenommen, aber nicht wirklich verstanden. Heute sehe ich diesen Film und denke, mein Gott, was läuft da zwischen dem Ehepaar ab? Was für ein Gespinst aus Lügen wird da von vornherein aufrechterhalten? Und die Ehefrau, die ich natürlich damals als absolut unschuldig und als das Opfer angesehen habe, finde ich heute gar nicht mal so unschuldig. Sie betrügt ihren Ehemann von vorne bis hinten, bleibt dabei wahnsinnig charmant und man fragt sich, was, wie wird da kommuniziert? Also insofern hat jeder, wie man so sagt, Dreck am Stecken und das ist interessant, was Hitchcock auch über Beziehungen erzählt und über das, was vielleicht aus einer Beziehung wird. Und das ist, ja, so fing auf jeden Fall, das war der erste Dominostein, der angestupst wurde und umgefallen ist. Das war 1975.
Ja, es ist wirklich schön, Sie davon einfach sprechen zu hören, weil man merkt wirklich, dass diese Leidenschaft einfach immer noch da ist und diese Begeisterung. Ja. Also auch wie Sie sagen, da ist immer was Neues zu entdecken oder so und irgendwie noch eine neue Facette oder irgendwas, was man als Kind nicht wahrgenommen hat. Und das kommt in dem Buch auf jeden Fall auch durch. Also man merkt auch wirklich in diesem Buch, man hat das Gefühl, man sitzt mit ihnen an einem Tisch und er kriegt einfach erzählt, warum die Hitchcock-Werke so beeindruckend sind. Und ich, so wie ich das verstanden habe am Anfang des Buches, ist das ja auch so ein bisschen die Intention, einfach so diese Freude oder diese, ja, das einfach zu teilen, was sie da so begeistert dran.
Absolut. Und das ist sehr schön für mich, weil ich ja mit dem Buch auch getourt bin. Ich trete in verschiedenen Kinos auf, wo ich also einen Teil des Buches vorstelle und dann einen Hitchcock-Film zeige oder ich bin in Buchhandlungen zu Gast. Und tatsächlich kommen gerade im Kino viele sehr junge Leute nach dem Film auf mich zu und sagen, das war der erste Hitchcock-Film, den sie gesehen haben und sie sind jetzt total angefixt. Oder Leute haben das Buch gelesen und sagen, ah, also so habe ich das noch gar nicht gesehen und ich möchte den Film jetzt unbedingt nochmal sehen. Und das ist ein bisschen das, ich glaube, worunter ich grundsätzlich leide, dass wir in so einer Zeit leben, die ganz schnell abhakt und ganz schnell auch bewertet. Und das wird oft der Sache überhaupt nicht gerecht. Und das ist so ein bisschen so mein missionarischer Eifer, der natürlich aus so einer Liebe zu diesen Dingen entspringt. Und ich will auch niemanden wirklich belehren. Ich freue mich einfach, wenn der Funke, der wirklich sehr stark bei mir lodert, überspringt und ich neugierig machen kann und vielleicht auch einige Menschen, die sagen, das ist aber ein Film von 1938, ich denke jetzt mal an einen Film, wie eine Dame verschwindet, der ist in Schwarz-Weiß gedreht, das ist ja für viele schon ein No-Go, ja. Warum sollte ich mir den ansehen? Und wenn man dann sich aber darauf einlässt und mal diesen ganzen Kram aus dem Kopf wirft, zum Beispiel Gedanken wie, ja, die sind ja ganz anders angezogen als wir heute. Die sprechen auch ein bisschen anders. Aber im Grunde, wenn man das abstrahiert, und das funktioniert ganz schnell, weil Hitchcock so ein genialer Erzähler ist, dann ist man voll im Hier und Jetzt. Und das finde ich überhaupt bei allen Dingen, die gut sind, wunderbar, darum sind für mich Jahreszahlen völlig unerheblich, auch wenn ich ein Buch lese. Ich hatte das schon ein paar Mal, ich habe ja ein eigenes Hörbuchlabel, ich habe ja eigentlich kaum in meinem eigenen Hörbuchlabel irgendetwas veröffentlicht, was aktuell ist. Für mich sind sie hochaktuell, weil die Dinge, die behandelt werden, absolut aktuell sind. Aber ich hatte einige Gespräche, die so darauf hinausliefen, ja, warum willst du denn so eine alte Kamelle überhaupt vor das Mikrofon zerren? Und da bin ich nicht nur empört, sondern auch absolut irritiert, weil ich diesen Gedanken gar nicht verstehe. Weil in dem Moment, wo ich ein Buch aufschlage, spricht das Buch zu mir oder es spricht nicht zu mir. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wann es geschrieben wurde. Das ist auch vermessen zu glauben, dass der Mensch sich so wahnsinnig verändert. Die Umstände, in denen er lebt, verändern sich vielleicht, aber eigentlich diese Grundprobleme, mit denen wir uns herumschlagen, ich meine jetzt zwischenmenschlich, die haben sich eigentlich nicht so grundsätzlich verändert, glaube ich. Also vielleicht schon im Laufe der Jahrhunderte, aber Gott sei Dank. Aber es gibt großartige Werke der Weltliteratur, die eigentlich natürlich alte Kamellen sind, aber viel intensiver und stärker als das, was ich teilweise heute lese. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Ja, nee, ich kann das aber völlig nachvollziehen. Also ich glaube, gerade als jemand, der einfach Literatur und Geschichten liebt, was ich ja in meinem Beruf zum Glück einfach viel auch ausüben darf, ist es Also wirklich, es gibt Klassiker, die ja immer noch sehr gerne gelesen werden und aus gutem Grund, glaube ich.
Ja,
und genauso gibt es neue Bücher, wo ich sage, oh, das ist wirklich beeindruckend und toll. Und ich glaube auch, dass es wirklich, also je nachdem, es gibt ja auch Sachen, die wiederentdeckt werden, wo man dann als Käufer oder Leser am Anfang gar nicht weiß, dass es eigentlich was Älteres ist, das total spannend findet und im Nachhinein erfährt, ach, das ist ja gar nicht jetzt erst gestern geschrieben, sondern schon ein paar Jahre alt. Und trotzdem ist es oder gerade deswegen vielleicht so beeindruckend und also wie Sie sagen, dieses Zwischenmenschliche ist, glaube ich, was, was immer aktuell bleibt. Also wir sind immer Menschen und es gibt Konflikte, die sich eigentlich, egal wann man ist, wiederholen und also wirklich sehr, sehr beeindruckend und es ist wirklich schön, dieses, diese Freude an Geschichte und Literatur auch einfach ja zu hören und ich glaube, das ist auch was, was Hitchcock ja so an Geschichten erzählen einfach auch eine Leidenschaft für hat, dieses Erzählen von einer Geschichte und auf eine besondere Weise, das ist wirklich auch was, was ich sehr beeindruckend finde. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich als Kind auch Hitchcock-Filme geguckt habe, wo mir gar nicht bewusst habe, ach, das ist auch ein Hitchcock-Film, weil das sind irgendwie auch Titel und Geschichten, die hat man irgendwie gehört oder kennt man oder so und dann habe ich das Buch gelesen und dachte, ach stimmt, ja, den Film habe ich auch schon mal gesehen und hatte dann auch direkt Lust irgendwie, wie Sie gesagt haben, ach, das könnte ich eigentlich jetzt auch nochmal gucken.
Ja.
Gibt es denn für Sie eigentlich einen Film, also ist quasi der allererste Hitchcock-Film, den Sie gesehen haben, immer das All-Time-Favorite geblieben? Oder gibt es da einen Liebling, den man so rausziehen kann?
Das ist schwierig. Die Frage bekomme ich häufiger gestellt und ich kann mich wirklich nicht entscheiden, weil Hitchcock ist auch so ein bisschen von der Stimmung abhängig.
Ja.
Also heute habe ich vielleicht mehr Lust oder spricht mich gerade so ein sehr, ich sage mal, ambitionierter und auch sehr fast meditativer Film wie Die Vögel an. Und morgen möchte ich vielleicht eher etwas Humoriges sehen, wie Immer Ärger mit Harry. Also da gibt es eigentlich keinen Favorite. Es gibt einen Film, den ich sehr mag. Und wenn ich mich für einen Film entscheiden müsste, den ich auf die einsame Insel mitnehmen sollte, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht vielleicht sein bester Film, aber einer, der mir einfach sehr gefällt. Und das ist Der Mann, der zu viel wusste. Mhm. Weil ich die zwei Schauspieler so mag in dieser Kombination, James Stewart und Doris Day. Und diesen Bilderbogen, den Hitchcock in dem Film aufmacht. Der Film startet in Marrakesch und dann sind die in London und sie sind dann nachher in einer Kapelle. Und das große Finale ist mehr oder weniger in der Royal Albert Hall. Das sind auch Orte, also London ist ein Ort, mit dem ich sehr viel verbinde, weil ich da mal gelebt habe. Also das ist ein Film, den ich wahnsinnig mag. Was mich bei Hitchcock halt auch interessiert hat, als ich anfing, mein Hörbuchlabel so zu etablieren, war, dass so viele seiner Filme auf literarischen Vorlagen basieren. Das ist in Der Mann, der zu viel wusste, ist es nicht der Fall. Das ist ein Originaldrehbuch, aber viele seiner Filme basieren eben auf Romanen, die unterschiedlich erfolgreich waren oder auch unterschiedlich gut sind. Aber zum Beispiel Rebecca, ich glaube, ein Roman, der niemals out of print war, der immer in den Buchhandlungen zur Verfügung stand, von Daphne du Maurier, war ja ein Riesenerfolg und wurde durch den Film nochmal erfolgreicher. Die Vögel basiert auf einer Erzählung von ihr. Und das fand ich spannend, mich auf die Suche nach diesen Original Texten zu machen und die als Hörbücher einzulesen. Und die bringe ich ja auch auf die Bühne. Sie haben ja am Anfang erwähnt, dass Sie die Vögel gesehen haben. Ich habe die Erzählung von Daphne du Maurier gelesen, gespielt, präsentiert. Und die ist ja dann doch ziemlich anders, zumindest in dem, was genau erzählt wird, als der Film. Der Konflikt ist vielleicht der gleiche und auch das Drama, aber der Film spielt in Kalifornien, da scheint die Sonne. Die Menschen, die zwei Hauptdarsteller, sind sehr glamourös. Tippi Hedren als kühle Blondine und Rod Taylor als smarter junger Anwalt. Und in der Erzählung ist es ein ganz einfaches Farmer-Ehepaar. Das ist interessant auch zu sehen, wie Hitchcock sich entschieden hat, die Geschichten auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, er war ein sehr cleverer Geschäftsmann auch in der Beziehung, weil er auch immer berücksichtigt hat, obwohl seine Filme so persönlich sind und auch irgendwo, ich würde fast sagen, kompromisslos, hat er trotzdem gewusst, was beim Publikum funktioniert. Und dass das Publikum Anfang der 60er Jahre wahrscheinlich eher Rod Taylor und Tippi Hedren sehen wollte, als das einfache Farmer-Ehepaar. Zumindest das amerikanische Kinopublikum. Zumal er auch in dem Film, und das finde ich interessant, also er hat in dem Film sehr viel gewagt. Er hat auf eine typische Hollywood-Filmmusik verzichtet. Er hat nur mit elektronischen Klängen gearbeitet. Er erzählt sehr langsam, was eher an so einen japanischen Film aus der Zeit erinnert. Und also in der Beziehung hat er das Publikum schon herausgefordert, und das meine ich mit kompromisslos. Die mussten sich schon, oder wir mussten uns schon oder müssen uns schon, wenn wir den Film sehen, auf seine Bedingungen einlassen. Aber wir kriegen trotzdem, wenn man so will, das Kuchenstück serviert. Ja, wir haben ja wenigstens Tippi und Rod. Also vielleicht konnte er nicht, musste er ein paar Konzessionen machen. Aber ich glaube, es war auch sein Geschmack. Und ich meine, Hitchcock ist 1899 geboren. Er kommt aus der viktorianischen Zeit. Er hat natürlich auch eine andere Sozialisierung erlebt als wir. Aber das ist für mich interessant, die Literatur mit den Filmen zu vergleichen und überhaupt die Literatur ausfindig zu machen, die ihn ja irgendwann inspiriert haben muss.
Ja, das finde ich sowieso immer sehr spannend, dann einfach auch zu sehen, wie es eine Geschichte gibt und jemand quasi was darüber interpretiert, ob es jetzt ein ganzer Film ist oder ich finde, ja, auch alleine Lesung ist ja oft schon eine Art der Interpretation. Mhm. Also ich erinnere mich, dass Sie bei der Lesung der Vögel auch sagten, Sie können da sehr viel reinlegen, weil es sehr einfache Sätze sind, also nicht so wahnsinnig verschachtelt oder so. Und das, finde ich, merkt man schon. Also das lebt dann ganz anders davon, natürlich, wenn man das vorgetragen bekommt. Wir hatten das ja auch mit sogar Effektunterstützung, sage ich jetzt mal. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Instrument hieß.
Theremin.
Genau.
Das Theremin, ein rätselhaftes Instrument, ja.
Genau, das war auch nochmal ein ganz besonderer Zusatz dazu. Und dann einfach das nochmal so zu erleben. Und ich glaube, das ist, egal welche Geschichte, immer eine spannende Sache. Mhm. Gibt es denn einen, wenn es jetzt jemanden gibt, der diesen Podcast hört und sagt, ach, Hitchcock, da habe ich noch gar nichts mit zu tun gehabt, würde ich jetzt aber total gerne mal ausprobieren. Gibt es einen Film oder ein Buch, wo Sie sagen, damit sollte man anfangen?
Ja, ich würde sagen, mit Psycho sollte man anfangen. Weil Psycho ist einfach ein genial spannender Film. Mhm. Und der ist auf jeder Ebene brillant. Er ist sehr gut gespielt, er ist unglaublich toll gedreht und er ist einfach er ist packend. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, weil ich ihn ein bisschen deprimierend finde, aber er ist unglaublich spannend und er ist Filmgeschichte. Er ist Filmgeschichte und Anthony Perkins als Norman Bates, die Hauptfigur, ist, ich glaube, wurde gewählt als der zweitbeste Kinobösewicht aller Zeiten.
Stimmt,
der beste ist, glaube ich, Schweigen der Lämmer.
Ah, okay, ja.
Aber das ist ein Film, wo ich sage, da funktioniert der Einstieg in die Hitchcock-Welt auf jeden Fall. Wenn man noch nie einen Hitchcock-Film gesehen hat, kapiert man, okay, der Mann ist ein ziemlich genialer Filmregisseur und da möchte ich jetzt mehr Filme sehen. Und Buch würde ich sagen, na, da muss man natürlich mein Buch lesen. als literarische Vorlage, würde ich auch ein bisschen eitel einfach behaupten, vielleicht ist es nett, einen der Romane zu lesen, die ich extra habe übersetzen lassen, die es bisher noch gar nicht im Deutschen gab. Im Dörlemann Verlag gibt es Immer Ärger mit Harry. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr witziger und auch kurzweiliger und auch nicht sehr langer Roman. Also da hat man einen schnellen Einstieg und der Roman, der Hitchcock sehr begeistert hat, weil er genau diesen schwarzen Humor trifft, den Hitchcock auch hatte. Mhm. Da kommt man sozusagen Hitchcocks Mischung aus Grusel und Humor ziemlich nah. Insofern würde ich vielleicht Immer Ärger mit Harry empfehlen als Einstiegsdroge.
Okay, Sehr gut. Und dann gibt es ja, da haben Sie auch völlig recht, How to Hitchcock ist wirklich ein guter Guide dadurch, was es alles gibt, was es zu entdecken gibt. Egal, ob man jetzt mit Hitchcock schon Erfahrung hat oder noch ganz grün hinter den Ohren ist in diesem Punkt.
Ja.
Also wirklich.
Verstehe. Weil ich merke das ja jetzt bei den Lesungen. Natürlich ist das kein. Ich habe zwar jeden Film irgendwie besprochen,
ja,
weil es am Ende des Buches ja auch diese Aufstellung der Filme gibt mit Bewertungen. aber es ist unmöglich, diesem ganzen Werk gerecht zu werden. Ja. Hitchcock hat 53 Filme gedreht und ich habe halt versucht, in dem Buch nicht chronologisch abzuarbeiten, Film für Film, sondern eher das thematisch zu bündeln und eben auch zum Beispiel das Thema Original und Fälschung, nenne ich das Kapitel, Literatur und Hitchcock anzugehen. Aber ich könnte eigentlich ein zweites Buch noch schreiben, weil ich habe ganz viel weggelassen, was ich schon geschrieben hatte und habe dann gedacht, okay, das ist zu viel, das erschlägt. Wobei ich auch glaube, das würden Sie ja sehr wahrscheinlich bestätigen, das ist nicht unbedingt ein Buch, was man von A bis Z in einem durchlesen muss, sondern es ist vielleicht auch ein Buch, was man als Nachschlagewerk oder als Inspiration immer wieder mal zur Hand nimmt.
Ja, auch wenn man einfach Lust hat, man hat vielleicht den Film gesehen oder die Filme gesehen und dann fehlt vielleicht ein Gegenüber, mit dem man sich drüber austauschen kann und dann kann man auch dieses Buch aufschlagen. Auch das ist wirklich eine Möglichkeit. Weil, wie gesagt, also es kommt wirklich durch, diese Freude an den Filmen und an den Werken von Hitchcock, das ist, glaube ich, also völlig richtig. Da kann man auch zwischendrin einfach mal aufschlagen und reinlesen.
Das Buch hat ganz viele natürlich persönliche Anekdoten, die nicht unbedingt immer mit Hitchcock zu tun haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was es so ein bisschen unterscheidet von normalen Hitchcock-Filmbesprechungen oder so.
Vielen Dank, dass Sie uns da so mit reingenommen haben. Und ich kann, wie gesagt, das Buch nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich eine schöne Reise, begleitet von Ihnen mit persönlichen Anekdoten zusätzlich, mit verschiedenen Motiven der Filme, verschiedenen Facetten. Die Literatur wird nicht außer Acht gelassen, was mich natürlich sehr freut. Und ja, wirklich rundum eine schöne Reise ins Hitchcock-Universum. Und damit sage ich vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß. Und dann an alle Podcast-Hörer hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge.